Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Die politischen Grabenkämpfe von heute finden nicht nur im Bundestag, in Fernsehtalkshows oder in der Presse statt, sondern auch in den sozialen Medien. Dort ist Franziska Schreiber aktiv. Sie twittert und macht YouTube-Videos über gesellschaftspolitische Themen. Bekannt wurde sie als AfD-Aussteigerin. Noch 2017 saß sie im Vorstand der Jungen Alternativen, der Jugendorganisation der AfD. Dann folgte der Parteiaustritt. In dem Buch Inside AfD beschreibt sie ihre Erfahrungen in der Partei und hält auch regelmäßig Vorträge. Zum Beispiel im Potsdamer Einstein-Forum, wo sie vor ein paar Tagen Strategien der Gegenwehr gegen Rechtsextremismus diskutierte. Ich habe vor der Sendung mit Frau Schreiber sprechen können, die zurzeit an ihrem zweiten Buch arbeitet. Darin geht es unter anderem um die Generation YouTube, Rezo und die alten Politikerinnen und Politiker. Hallo Frau Schreiber.
Hallo.
Frau Schreiber, Sie sind online sehr viel unterwegs. Die Altparteien bewegen sich durch dieses Territorium ja eher ein wenig unbeholfen. Also man denke ja an das angesprochene Rezo-Video. Was geht da schief?
Ja, ich glaube, dass tatsächlich die Politiker den Moment verpasst haben, als die Leute bei YouTube, als es da diesen Umbruch gegeben hat. Heute ist die Mittelschicht bei YouTube kaufkräftiger Kunde. Ja, also meine Eltern sind regelmäßig auf YouTube unterwegs. Meine Großeltern sind auf YouTube unterwegs. Also dieser Empfängerkreis ist viel größer geworden. Auch die Macht, die junge YouTuber haben, die ist viel größer geworden und die Politiker haben ganz offensichtlich diesen Moment verpasst. Sie glauben immer noch, es handle sich da um eine Gruppe von Kids, die da irgendwie privat und hobbymäßig irgendwas macht. Und diese Zeiten sind lange vorbei. Wenn ich mir meine Lieblings-YouTuber angucke, dann haben die eine Reichweite von mehreren Millionen Menschen. Das heißt, das sind mehrere Millionen Menschen, haben sich ganz bewusst entschieden, dass sie die Videos dieser Leute immer und immer wieder sehen möchten. Sie möchten benachrichtigt werden, wenn ihre Lieblings-YouTuber ein neues Video veröffentlichen. Und dann schauen sie diese Videos auch. Wenn wir uns das vorstellen, was das bedeuten würde für die alten Medien, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also da ist es, wenn man sich da vorstellen würde, man würde mit dem Moderator einer Fernsehsendung, die eine derartige Reichweite hat, würde man so sprechen, das wäre ja unvorstellbar. Das würde man nicht tun als Politiker.
Das heißt, es wurde auch das diskursive Potenzial der Digitalisierung verschlafen.
Absolut, natürlich. Ich finde es unvorstellbar, wenn ich mir anschaue, dass schon Barack Obama vollkommen auf diesen digitalen Wahlkampf gesetzt hat, ja, dass der ganz stark mit YouTubern gearbeitet hat. Der komplette Wahlkampf war digitalisiert und wir wissen, wie lange das her ist. Dann ist es mir ein absolutes Rätsel, wie das in Deutschland so lange dauern konnte. Eigentlich haben die Politiker großes Glück gehabt, dass die Jugend lange Zeit sich eben nicht politisiert hat, dann hätten wir diesen Vertrauensverlust oder dieses offen gezeigte Unverständnis auf beiden Seiten, dann wäre uns das schon viel eher aufgefallen.
Also es gibt ja trotzdem Versuche, mit Jugendlichen in Kontakt zu treten. Und wenn man sich diese Versuche anguckt, dann haben die immer so etwas ungewollt Peinliches. Also im Internet-Slang würde man vielleicht sagen, das ist ziemlich cringy, wenn so ein Politiker, also es ist sehr peinlich, es wirkt so gewollt, wenn der mit Jugendlichen spricht. Wo verläuft denn da die Grenze zur Anbiederung für Sie?
Also was man meiner Meinung nach nicht tun sollte und auch nicht tun muss, das weiß ich daher, weil auch ich diese Jugendsprache nicht beherrsche und es mir auch absolut verboten habe, es zu versuchen, das ist wirklich diese Jugendsprache nachahmen zu wollen.
Das also das geht gar nicht?
Das geht absolut gar nicht. Das ist auch nicht die Aufgabe von Politikern.
Sie setzen sich ja im Internet immer wieder mit dem Thema Rechtsextremismus auseinander. Mit welchen Strategien arbeiten denn Rechtsextreme im Netz? Also gelingt es Ihnen im Vergleich zu den alten, bewährten Politikern, Jugendliche vielleicht sogar leichter abzuholen?
Bedauerlicherweise ja, und aus mehreren Gründen. Wir haben ein großes Glück, dass Jugendliche heute, dass es absolut nicht zum Zeitgeist gehört, rechtsextreme Ansichten zu unterstützen. Aber was die reine Medienpräsenz im Webbereich angeht, da ist mit Ausnahme weniger Parteien, sind gerade die rechten Parteien sehr weit vorn. Das liegt daran, dass sie auch teilweise in den klassischen Medien, aus ihrer Sicht zumindest, weniger eine Bühne bekommen haben. Deswegen hat sich schnell diese Notwendigkeit gebildet. Vielleicht sind die anderen Parteien dann ein Stück weit noch zu verwöhnt. Sie kommen ständig in Talkshows vor. Zum Beispiel, ich nehme jetzt exemplarisch mal die AfD, diese Vernetzung, die dort stattfindet. Sie müssen sich vorstellen, 30.000 Mitglieder sind auf Facebook untereinander vernetzt. Sie können sich vorstellen, wenn dort ein Zeitungsartikel viral geht, dann wird unter diesem Zeitungsartikel innerhalb von Sekunden oder Minuten anschließend von AfDlern kommentiert. Und das kann natürlich die öffentliche Wahrnehmung beeinflussen.
Klar, das kann die öffentliche Wahrnehmung beeinflussen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sich die Rechten irgendwie auch leichter, um nochmal auf das Thema zu sprechen zu kommen, leichter der junge Leute auffangen können. Also ich muss dann immer an die identitäre Bewegung zum Beispiel denken. Wenn man sich Videos von diesen Leuten anguckt, dann sind die modern geschnitten. Da läuft irgendwelche Trap-Musik im Hintergrund. Die Leute sprechen auch, zwar auch ein wenig anbiedernd, aber dennoch, sie beherrschen diese Sprache der Jugendlichen. Welche Gefahr geht denn spezifisch davon aus?
Ja, auch das ist eine große Gefahr, sicherlich, denn wir müssen uns vorstellen, in diesem Bereich macht man eine Sache richtig, und zwar lässt man das Programm für junge Menschen eben auch von jungen Menschen erstellen. Und das ist eine Verantwortungsverschiebung, die wir bei den älteren Parteien oder bei alten Playern sozusagen nicht haben. Da haben wir sehr oft, sind die Medienverantwortlichen, honorige Leute, die sich in der Partei einen Stand erarbeitet haben, die sind aber meistens nicht in einem Alter, dass sie besonders up-to-date sind, was die Themen angeht, was die Sprache angeht, und dies vor allen Dingen auch nicht besonders gut rüberbringen können.
Es gibt ja online auch sehr, sehr viel Häme. Also wir kennen das ja alle, wenn wir in den sozialen Medien unterwegs sind. Meinungen, die werden da gerne verkürzt dargestellt und aus dem Kontext gerissen. Brauchen wir so etwas wie eine neue digitale Diskursethik, und wie könnte diese Ethik aussehen, Frau Schreiber?
Ja, ich glaube schon, dass wir eine Art, im Internet würde man natürlich sagen, wir brauchen eine Netiquette. Die gab es ja auch schon mal. Nur haben sich Vertreter ganz verschiedenster Gruppierungen, auch nicht nur, bei weitem nicht nur Rechtsextreme, oft nicht daran gehalten. Und ich glaube schon, dass man, wenn man dort einen unterstützenden Ansatz wählen würde, ja, also ich glaube nicht, dass die großen YouTuber sich verwehren würden, wenn man auf sie zukäme und sie bitten würde, an dieser Netiquette mitzuhelfen, als Vorbild. Und das hat viel mehr Auswirkungen, wenn sich große YouTuber dafür aussprechen, dass man auf eine bestimmte Art nur miteinander umgeht, dann hat das viel größere Auswirkungen, als wenn wir das irgendwo in einem, ich sag mal, in einem Art Presserat für die YouTuber-Szene festschreiben, sich aber niemand daran hält. Das heißt, es wird nur miteinander gehen, man muss hier absolut einen kooperativen Ansatz wählen, dann kommt man auf jeden Fall auch zusammen weiter.
Franziska Schreiber, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.